Wir haben es eben schon zu einem Teil gehört, vielleicht auch innerlich in diesen Tagen schon uns Gedanken gemacht, Bilanz ziehen, Inventur machen in Unternehmen ist sowieso in diesen Tagen dran, Rückblick halten. Das sind Dinge, die uns in der Regel bei einem Jahreswechsel beschäftigen, mehr oder weniger intensiv, je nachdem, was wir erlebt haben. Da gab es im abgelaufenen Jahr schöne und erfreuliche Erlebnisse, die nach unserem persönlichen Empfinden wahrscheinlich meistens leider viel zu schnell vorbeigegangen sind. Es gab schmerzliche Stunden, dunkle Wegstrecken. Manchmal zieht sich so etwas ja gefühlsmäßig, wer weiß wie hin. Geht leider nicht so schnell vorbei, gefühlt, wie eine schöne Phase. Wir haben Menschen auf ihrem Weg begleitet. Wir haben ihre Freuden, ihren Kummer geteilt. In der Welt um uns her und in unserem persönlichen Leben haben sich Dinge verändert. Und gerade in den letzten beiden Jahren hat die Corona-Pandemie unseren gewohnten Lebensrhythmus sehr verändert. Das hat Spuren im Alltag, das hat Spuren in Beziehungen hinterlassen, Spuren im Leben, mit denen wir uns immer noch auseinandersetzen müssen, denn Einschnitte und Beeinträchtigungen haben uns geprägt und werden uns auch auf absehbare Zeit noch weiter begleiten. In einem Lied von Paul Gerhardt zum Jahreswechsel heißt es: Wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum anderen, wir leben und gedeihen vom Alten bis zum Neuen. Unser Leben gleicht einer Reise. Jedes Jahr, das zu Ende geht, erinnert uns daran, dass wieder eine Station auf unserem Lebensweg hinter uns liegt. Und niemand weiß, wie viele Stationen noch vor uns liegen, was noch kommen wird. Ein Kurzfilm mit dem bezeichnenden Titel Die Reise veranschaulicht dieses Lebensgefühl in sehr eindrücklicher Weise. Gezeigt wird in diesem kurzen Film ein Eisenbahnwaggon, in dem 7 Menschen sitzen. Ein junger Mann sitzt da in diesem Waggon und döst in einer Ecke vor sich hin. Eine Dame ist auch mit von der Partie und sie ist gerade im Begriff, sich mit ihrem kleinen Schminkspiegelchen neu zu verzieren. Auf einer Sitzbank sitzt ein Liebespaar und knutscht herum. Auf einer anderen Sitzbank sitzt eine ältere Nonne und liest in der Bibel. Ab und an wirft sie einen missbilligenden Blick auf das Pärchen. Ein älterer Mann ist gerade dabei, einen Apfel zu schälen und zu essen. Und ein Jäger, der sein Gewehr in die Ecke abgestellt hat, nippt gerade an seiner Feldflasche. Draußen zieht die Landschaft vorüber. Und plötzlich ertönt ein schrilles Signal. Der Zug fährt in einen Tunnel hinein und mit einem Schlag ist es im Waggon stockfinster. Als es wieder hell wird, blicken sich die Reisenden um, aber es fehlt die Dame, die doch gerade eben vor dem Tunnel noch dabei war und sich geschminkt hatte. Weg! Anfangs messen die anderen Fahrgäste dem noch nicht so fürchterlich viel Bedeutung zu. Leichte Irritation, aber man fährt weiter. Als nach dem nächsten Tunnel die Nonne ebenfalls spurlos verschwunden ist, werden die anderen, die übrigen, langsam unruhig. Diese Unruhe steigert sich zur Angst, als nach der folgenden Tunneldurchfahrt wieder zwei Mitreisende fehlen. Der Jäger greift entschlossen nach seinem Gewehr und zieht die Notbremse, aber vergeblich. Keine Wirkung, es bremst nichts. Der Zug fährt einfach weiter. Ein anderer Fahrgast versucht, zuerst die Fenster und dann die Tür des Waggons zu öffnen. Aber es gelingt ihm nicht. Ganz am Schluss ist niemand mehr in dem Waggon. Nur die zurückgebliebenen Utensilien, die noch da liegen, erinnern daran, dass da einmal Menschen unterwegs waren. Ganz am Ende des Films sieht man diesen Eisenwaggon von außen, wie er ohne Lokomotive in einer unbewohnten Gegend eine abschüssige Bahnstrecke hinabrollt. Dann blendet der Film aus. Ein Bild für unsere Lebensreise. Jedes Jahr gehen Menschen von uns. Menschen, mit denen wir eine Zeit lang unterwegs waren. Und keiner von uns vermag zu überblicken, was auf ihn oder sie selber noch zukommen wird. In der Welt um uns herum passieren Dinge, die uns immer wieder daran erinnern, wie unübersehbar die Bahn unseres Lebens ist. Wer angesichts dessen zum Beispiel auf Versprechen oder Ankündigungen von Politikern oder Experten baut, der erlebt gerade in unserer Zeit, wie unzuverlässig und wenig tragfähig so ein Fundament ist. Im Frühjahr dieses nun zu Ende gehenden Jahres wurde ja gesagt, wenn erstmal die ganz große Mehrheit der Bevölkerung geimpft ist, dann haben wir Corona im Griff. Weihnachten 2021 wird wieder wie früher. Die Realität sieht anders aus, wie wir es dieser Tage erleben. Wir sitzen noch nicht wieder zusammen und miteinander und ohne Abstand und ohne Maske. Und vor allem merken wir gerade in diesen Tagen, niemand vermag zuverlässig einzuschätzen, wie es weitergeht. Wo finden wir zuverlässigen, tragfähigen Halt in unserer so unübersichtlich gewordenen Zeit? In einer aus dem Ruder laufenden Welt. Die Bibel weist uns im Hebräerbrief die Richtung. In Kapitel 13, im letzten Kapitel des Hebräerbriefes, lesen wir in den Versen 8 und 9, Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Gottes Gnade wird euch innerlich festmachen. Die Christen, an die sich der Hebräerbrief richtet, wir wissen ja nicht, wer ihn geschrieben hat und an wen genau er gegangen ist, die Christen, an die sich der Hebräerbrief richtet, waren mit Veränderung, mit Vergänglichkeit konfrontiert. Das können wir erschließen aus dem Zusammenhang des Briefes, aus manchen Andeutungen, die an anderen Stellen kommen. Zu der Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben worden ist, da trug das Römische Reich schon erkennbare Züge des Verfalls. Es war schon als gesamtes Reich auf dem nach und nach absteigenden Ast. Und auch in der Gemeinde, und darauf weisen verschiedene Andeutungen im Hebräerbrief hin, auch in der Gemeinde standen sie tiefgreifende Veränderungen gegenüber. In dem Vers unmittelbar vor den beiden Versen, die wir gerade gelesen haben, erfahren wir, dass einige Leiter und Lehrer aus der Anfangszeit der Gemeinde gestorben waren. Menschen, die in der Gemeinde Einfluss hatten, die gehört worden waren, an denen man sich orientiert hatte. Und ganz sicher waren so manche in der Gemeinde verunsichert und fragten sich, wie wird denn das jetzt alles weitergehen? Was wird aus unserer Gemeinde werden? Was wird aus uns? In diese Situation hinein ruft der Schreiber des Hebräerbriefes den Christen zu, Jesus Christus bleibt. Gestern, heute und für alle Zeit. Und genau das gilt auch für uns beim Übergang vom Alten in das neue Jahr. Jesus bleibt. Egal, was in Berlin, in Washington, in Moskau oder sonst wo gesagt wird, Jesus bleibt. Auch wenn wir von gewohnten Lebenssituationen oder von Menschen Abschied nehmen müssen, Jesus bleibt. Er geht auch weiter mit uns. Vielleicht haben wir im zurückliegenden Jahr einiges mit ihm erlebt, was uns beim Nachsinnen in diesen Tagen wieder zu Bewusstsein kommt. Hilfe in schwierigen Lebenssituationen. Vergebung und Barmherzigkeit erfahren, wo wir uns vielleicht verrannt hatten. Einen neuen Anfang in der Beziehung mit ihm. Und es kommen uns, wir haben das am Anfang ja schon gehört, es kommen uns Dinge in den Sinn, für die wir danken können. Und wenn es ist, dass wir jeden Morgen noch aufstehen konnten, unsere Geschäfte noch selber besorgen konnten, das Wasser aus der Leitung geflossen ist. Vielleicht spüre ich aber auch, dass sich in meinem Leben als Christ Routine eingeschlichen hat. Tradition, ganz sicher eine gute Tradition, eine positive Tradition, aber in der Beziehung mit Jesus pulsiert das Leben nicht mehr. Der Übergang ins neue Jahr könnte eine Gelegenheit sein, neu durchzustarten. Jesus wieder ganz bewusst alle Bereiche meines Lebens, meines Herzens zu öffnen. Ihm die Fäden für meine Existenz ganz neu bewusst in die Hand zu geben. Wir müssen nicht auf uns allein gestellt in das Neue, in das Unbekannte hineingehen. Jesus ist der Herr, der bleibt, auch wenn sich vieles ändert. Der Volksmund sagt ja bekanntlich, das einzig Beständige ist der Wandel. Die Bibel sagt, der einzig Beständige, der die sich wandelnden Zeiten umspannt, ist der Herr Jesus Christus. Seine Liebe und Treue zu uns wandelt sich nicht. Es bedeutet nicht immer, dass alles in unserem Leben so läuft, wie wir uns das wünschen. Aber es bedeutet, dass seine Hand uns nicht loslassen wird. Und nicht nur in unserem persönlichen Leben gibt es Veränderungen, auch die Welt um uns herum hat sich verändert und verändert sich, gerade durch die Pandemie, in der wir nach wie vor stehen. Auch in der Gemeinde gibt es Veränderungen, Entwicklungen, die zu Veränderungen führen. Und manche Entwicklung bedeutet, von Gewohntem Abschied nehmen zu müssen. Das fällt nicht immer leicht. Die Gemeinde, die wir vor 20, 30, 50 Jahren mal waren, die gibt es nicht mehr. Und es wird sie auch nie mehr geben. Und natürlich verunsichert das. Veränderung, wenn wir sie erleben, lösen keineswegs immer Begeisterung aus. Es hilft allerdings auch nicht weiter, die Augen vor diesen Realitäten einfach zu verschließen. Es hilft allerdings weiter, sich zu orientieren an dem, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagt. Denn angesichts all dessen erinnert er uns, die wesentliche Frage einer Gemeinde lautet: Ist Jesus, der bleibende Herr, mit seinem Wort noch unsere grundlegende Orientierung? Ist er noch unser Fixpunkt? Die Gemeinde steht und fällt mit der Ausrichtung auf ihren Herrn, der gestern, heute und für alle Zeit derselbe ist, Jesus Christus. Steht er in der Mitte und jeder von uns in einer lebendigen Beziehung zu ihm? Sind wir an seiner Seite? Wie werden wir fest, beständig in der Verbindung mit Jesus? Unser Text gibt im zweiten Vers die Antwort: durch Gnade. Die Gnade Gottes wird euch festmachen. Ein festes Herz können wir uns nicht selber geben. Auch Äußerlichkeiten sind dazu nicht imstande. In einem Lied betet der Liederdichter: Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Wie schnell sind wir mit unserem Latein am Ende, wenn uns wirklich etwas trifft und den Boden unter den Füßen wegzieht? Oder wenn wir schuldig geworden sind vor Gott und innerlich spüren, wie wir unruhig und unzufrieden werden, wenn unser Gewissen sich rührt. Ein festes Herz können wir uns nicht selber geben. Jesus kann das. Er will uns Gnade schenken. Er ist für uns gestorben, damit unsere Schuld vergeben werden kann. Damit das aus dem Weg geräumt werden kann, was zwischen Gott und uns steht. Und wenn da konkret etwas ist, was uns aus diesem zu Ende gehenden Jahr belastet, wo wir uns schuldig gemacht haben oder wo andere an uns schuldig geworden sind, da können wir ihn an diesem Übergang bitten, uns zu vergeben und uns zu heilen. Jesus hat versprochen, und wir werden uns damit noch im nächsten Gottesdienst beschäftigen: Niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Und wenn ich unsicher bin angesichts der Zukunft, wie ich sie bestehen werde, ob ich alles richtig mache, was ich selbst oder was andere von mir erwarten, dann darf ich mich daran erinnern lassen: Mein Wert hängt nicht an dem, was ich leiste oder nicht leiste. Mein Wert ist dadurch bestimmt, dass Jesus mich liebt, dass er mir gnädig ist. Und die Gnade Jesu beruht nicht auf irgendwelchen launischen Gefühlen. Gefühlen, die heute kommen und morgen gehen, wo ich heute sympathisch bin und morgen nicht sympathisch bin, wo ich mich heute im Spiegel angucken kann und morgen mag ich mir nicht ins Gesicht gucken. Die Gnade Jesu beruht nicht auf solchen wetterwendischen Wellen. Seine Gnade beruht auf einer festen Entscheidung für mich, für jeden von uns. Und diese Entscheidung, die hat er am Kreuz unter Beweis gestellt. Sonst wäre er diesen Weg ans Kreuz für dich und mich überhaupt gar nicht gegangen. Und darum können wir einander immer wieder getrost an das erinnern, was uns ein Lied so zusingt. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit immer wieder Stärke mir gibt. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Und in der Erfahrung dieser Gnade und in der Prägung durch diese Gnade geschieht es, wenn wir sie immer wieder wahrnehmen in unserem Leben, dass wir mehr und mehr fest und beständig werden in der Beziehung zu Jesus. Ich denke an eine Bekannte, die mir von ihrer Situation erzählte. Sie war schwer krank und ihre Aussichten waren aus medizinischer Sicht ernüchternd. Die Krankheit, das hatten ihr die Ärzte sehr deutlich gesagt, war nicht therapierbar. Die einzige Hilfe, die sie ihr bieten konnten, war eine medikamentöse Linderung der Symptome. Sie erzählte, dass manche Leute zu ihr sagten, du hast doch so viel für Gott getan in deinem Leben. Du hast anderen so viel Gutes getan. Warum widerfährt dir so eine schreckliche Krankheit? Ihre Antwort: Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich muss es nehmen, wie es kommt. Und ich bin ganz persönlich, nur für mich gesprochen, dankbar, dass die Frage, warum, letzten Endes für mich nicht ausschlaggebend ist, auch wenn ich zugebe, dass sie ab und an hochkommt. Aber ausschlaggebend ist für mich, dass ich gewiss sein darf, Gott ist mein Vater, der mich auch in dieser Situation nicht fallen lässt und der mich auch nicht alleine lassen wird, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Mich hat das sehr nachdenklich gestimmt. Das Zeugnis eines Menschen, der fest geworden ist durch die Gnade Gottes in seinem Leben. Die Fragen, die Verunsicherung waren genauso da, aber sie hatten nicht das letzte und erdrückende und vernichtende Wort in ihrem Leben. Gottes Gnade ist stark genug, mit unserer Schuld fertig zu werden und uns zu tragen, wenn wir durch Schweres hindurch müssen. Dietrich Bonhoeffer, der nun auch wahrlich Schweres in seinem Leben durchmachen musste, sagte anlässlich eines Jahreswechsels: Das nächste Jahr wird kein Jahr ohne Angst, Schuld und Not sein. Aber dass es in aller Schuld, Angst und Not ein Jahr mit Christus ist, dass unserem Anfang mit Christus eine Geschichte mit Christus folgt, die nichts ist als ein tägliches Anfangen, jeden Tag neu mit ihm. Darauf kommt alles an. Wir wissen nicht, wie unsere Lebensreise weiter verlaufen wird. Aber das dürfen und sollen wir wissen. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und für alle Zeiten. Lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren verführen. Gottes Gnade wird euch festmachen. Ich lade ein, dass wir uns einige Augenblicke Zeit nehmen, jeder für sich ganz persönlich, zur eigenen Besinnung. Dafür können diese Fragen, die hier vorne eingeblendet sind, vielleicht ein Anhaltspunkt sein. Man muss sie aber auch nicht nehmen. Wofür möchte ich Gott danken im Blick auf das zu Ende gehende Jahr? Hilfe, Bewahrung, Ermutigung erfahren. Oder welche Sorgen und Ängste will ich jetzt konkret zu Gott bringen? Oder allgemein, worum möchte ich Gott an diesem Jahreswechsel bitten? Man muss das nicht durcharbeiten und eins am anderen abhaken. Vielleicht bleibt ihr an einem hängen. Vielleicht habt ihr auch einen ganz anderen Gedanken, der euch im Augenblick bewegt, den ihr ins Gespräch mit Jesus nehmen möchtet. Dafür ist jetzt einige Minuten Zeit zum persönlichen Besinnen.